durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. In der letzten Sendung haben wir im 2. Korintherbrief das 3. Kapitel erreicht. Hören Sie jetzt die Fortsetzung, allerdings inklusive der 3 letzten Verse, die ich in der vorigen Sendung lediglich vorgelesen habe. Also, gleich geht's los mit Kapitel 3, Abvers 9. Paulus, er ist ein stolzer Jude aus dem Stamm Benjamin, geboren in Tarsus, einer Hafenstadt in Kleinasien, heute in der Türkei gelegen. Als junger Mann, so berichtet er selbst in der Apostelgeschichte, wurde er mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels, eines strengen Pharisäers. Und zu einem strengen Pharisäer wurde auch er. Mehr noch, er wurde zu einem gewalttätigen Verfolger der ersten Christen, weil sie aus seiner Sicht nichts anderes als Gotteslästerer waren. Seine Einstellung zum christlichen Glauben ändert sich erst, als ihm in einer Erscheinung Jesus Christus begegnet. Aus dem kämpferischen Juden wird ein tapferer Kämpfer für Jesus Christus, der seine jüdischen Wurzeln zwar niemals verleugnet, der aber mit Leidenschaft für die befreiende Botschaft des Evangeliums eintritt. Genau das tut er auch im 2. Korintherbrief Kapitel 3, in dem er seinen Dienst als Apostel mit dem Dienst des israelitischen Anführers Mose vergleicht. Der hatte ja auf dem Berg Sinai das Gesetz Gottes erhalten, das zur Grundlage des alttestamentlichen Bundes zwischen Gott und den Israeliten wurde. Paulus dagegen versteht sich mittlerweile als ein entschiedener Vertreter des neuen Bundes, und der beruht auf dem Kreuzestod Jesu Christi. Ab Vers 9 unseres Bibeltextes stellt Paulus einen direkten Vergleich an zwischen dem alten und dem neuen Bund, beziehungsweise zwischen dem Dienst des Mose und seinem eigenen Dienst als Verkündiger des Evangeliums. Und er nimmt dabei wahrlich kein Blatt vor den Mund, denn aus seiner Sicht diente das alttestamentliche Gesetz vor allem dazu, den Menschen gewissermaßen einen Spiegel vorzuhalten. Beim Blick in diesen Spiegel sollten sie erkennen, was sie vor Gott wirklich sind, nämlich Sünder, die eigentlich den Tod verdient haben. Aus diesem Grund bezeichnet Paulus den Dienst, den Mose getan hat, knallhart als Amt, das zur Verdammnis führt, obwohl Mose damit doch auch nur Gott verherrlichen wollte. Hier noch einmal aus Kapitel 3, die Verse 9 bis 11, mit denen die letzte Sendung zu Ende gegangen ist. Paulus schreibt über den Dienst des Mose, denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, also das Amt des Paulus, überschwängliche Herrlichkeit? Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Aus der Sicht des Apostels Paulus ist demnach alles, was mit dem alttestamentlichen Gesetz zusammenhängt, etwas, was aufhört, also etwas Vorübergehendes. Abgelöst wird es von der Gnadenbotschaft des Evangeliums. Obwohl Paulus, für jüdische Ohren auf jeden Fall, bis an die Schmerzgrenze geht, um den Kontrast zwischen dem Alten und dem Neuen herauszuarbeiten, so verwendet er doch für beides sehr positive Begriffe. Das eine hatte Herrlichkeit, so Paulus, aber die sei überhaupt nicht zu vergleichen mit der überschwänglichen Herrlichkeit des neuen Bundes. Ich lese nun weiter ab Vers 12. Paulus schreibt, weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht und tun nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Was es mit der Decke oder dem Tuch auf sich hat, unter dem Mose sein Angesicht vor den Israeliten verborgen hat, darauf bin ich schon kurz in der letzten Sendung eingegangen. Als Mose zum zweiten Mal mit den steinernen Gesetzestafeln vom Berg Sinai herunterkam, bemerkten die Menschen eine seltsame Veränderung an ihm. Die Beschreibung im 2. Buch Mose, Kapitel 34, lässt den Schluss zu, dass gewissermaßen ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes an ihm zu sehen war, und der flößte den Menschen Furcht ein. Deshalb verhüllte Mose sein Angesicht vor dem Volk. Der Apostel Paulus fügt dieser Begebenheit nun nachträglich eine ganz neue Bedeutung hinzu. Er behauptet in Vers 13 unseres Bibeltextes, wie gerade schon gehört, Mose hängte eine Decke vor sein Angesicht, damit die Israeliten nicht sehen konnten, das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Demnach hat sich schon damals angedeutet, dass die Gültigkeit des alttestamentlichen Gesetzes ein Ende haben wird. Wie kommt Paulus zu dieser Behauptung? Um dafür eine Erklärung zu finden, müssen wir uns ein bisschen genauer mit der Gesetzesübergabe am Berg Sinai beschäftigen. Und zwar ist es ja so, dass es zweimal zur Übergabe der steinernen Gesetzestafeln gekommen ist. Meiner Einschätzung nach war es beim ersten Mal so, dass Gottes Gesetz einfach die Richtschnur sein sollte im Leben der Israeliten. Die Beachtung des Gesetzes hätte Gottes Segen und Angenommensein zur Folge gehabt. Bei Nichtbeachtung wiederum drohte den Israeliten Gottes Gericht. Noch während sich Mose auf dem Berg Sinai aufhielt, um die Gesetzestafeln in Empfang zu nehmen, hatten die Menschen, die am Fuße des Berges ihr Lager aufgeschlagen hatten, nichts Besseres zu tun, als bereits gegen die 10 Gebote zu verstoßen. Sie ließen sich von Moses Bruder Aaron ein goldenes Stierbild, das berühmte goldene Kalb, anfertigen. Sie verehrten es wie einen Gott und behaupteten sogar, dieses von Menschen angefertigte Ding habe sie aus Ägypten weggeführt. Das war natürlich ein klarer Verstoß gegen das Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Und gegen die Anweisung, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Nun kam also Mose vom Berg Sinai herunter und sah schon aus der Ferne, was da im Lager der Israeliten vor sich ging. Sein Entsetzen darüber muss unbeschreiblich gewesen sein. Denn Mose wusste um die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes und dass damit nicht zu spaßen ist. Im Hebräerbrief wird über Gottes machtvolles Auftreten am Berg Sinai berichtet. So schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Dieses Erschrecken, so meine Vermutung, überfiel Mose auch, als er mit den Gesetzestafeln vom Sinai herunterkam und das goldene Kalb erblickte. Im 2. Buch Mose ist zu lesen, es entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge. Diese Tafeln waren, Zitat, beschrieben auf beiden Seiten und Gott hatte sie selbst gemacht und selber die Schrift eingegraben. Nun will ich gar nicht bezweifeln, dass Mose auch ein unbändiger Zorn überfiel, als er das schändliche Treiben der Israeliten entdeckte. Aber gleichzeitig wird er wohl auch eine unglaubliche Angst gehabt haben vor der Reaktion Gottes. Denn die 10 Gebote auf den steinernen Tafeln wären ja gewissermaßen die Grundlage gewesen für eine Verurteilung der Israeliten. Deshalb zerschmetterte Mose die Tafeln, in der Hoffnung dann sagen zu können, die Israeliten haben zwar Schlimmes getan, aber man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie leichtfertig gegen die 10 Gebote verstoßen haben. Denn die waren ja noch gar nicht in ihrem Besitz. Das ist meine persönliche Einschätzung zu dieser Sache und natürlich unterstelle ich Mose damit ein trickreiches Handeln. Auf jeden Fall kommt es einige Zeit später zu einer erneuten Übergabe des Gesetzes. Diesmal muss Mose selbst 2 Steintafeln anfertigen. Fast hört es sich so an, als ob er damit eben auch ein bisschen bestraft werden soll. Denn Gott spricht zu ihm, haue dir 2 steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den 1. Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Wie es auch sei, zwischen der 1. und der 2. Gesetzesübergabe ist etwas sehr Wichtiges geschehen. Und zwar hat Mose offenbar von Gott den Auftrag bekommen, die sogenannte Stiftshütte zu errichten. Ein Zeltheiligtum, das im Prinzip dem gleichen Zweck diente wie später der Tempel. Für mich ist die Stiftshütte ein Zeichen der großen Gnade Gottes, denn sie wurde zu einem Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Hier redete Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht, Zitat, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und hier wurden später auch Opfergaben dargebracht, wobei jedes Opfertier, das geschlachtet wurde, den Israeliten vor Augen führen sollte, dass sich ihre Sünden gegen Gott nicht einfach in Wohlgefallen auflösen, sondern dass jemand, in diesem Fall ein Tier, seinen Kopf dafür hinhalten muss. Im Hebräerbrief Kapitel 9 wird diese unbequeme Wahrheit wieder aufgegriffen, indem es dort heißt, es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und ebenfalls im Hebräerbrief ist zu lesen, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Nachdem die ersten Gesetzestafeln von Mose zerbrochen wurden, eröffnet Gott den Israeliten also bereits eine Möglichkeit, wie sie mit ihren Sünden umgehen können. Das Gesetz wird dadurch nicht außer Kraft gesetzt, denn sonst hätte Mose nicht die neuen Gesetzestafeln bekommen. Das Gesetz dient weiterhin dazu, den Menschen eine Richtschnur für ihr Leben zu geben. Zugleich dient es auch weiterhin dazu, ihnen ihre Sündhaftigkeit aufzuzeigen. Neu hinzu kommt aber eine offizielle Möglichkeit, Sünde loszuwerden. Dies geschieht durch den Opferdienst an der Stiftshütte. Als Mose auf dem Berg Sinai die zweiten Gesetzestafeln bekommt und in das Lager der Israeliten zurückkehrt, da geschieht das, worauf ich vorhin schon näher eingegangen bin. Auf Moses Angesicht zeigt sich so etwas wie ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Der enge Kontakt zwischen Gott und Mose scheint die Ursache dafür zu sein. Nun behauptet der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, dass Mose sein Angesicht verhüllte, weil die Israeliten nicht sehen sollten, dass dieser Abglanz auf Moses Angesicht nicht von Dauer sein würde. Oder wörtlich, damit die Israeliten nicht sehen konnten, das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Ich glaube, dass Paulus hiermit das neu geschaffene Gnadenangebot Gottes meint, durch ein Opfer Versöhnung mit Gott zu erlangen. Fraglos ein herrliches Angebot, das uns Gott von seiner gnädigen Seite zeigt. Aber diese Herrlichkeit, sagt Paulus, hört auf, weil sie durch eine überschwängliche Herrlichkeit ersetzt wird, indem nämlich Jesus sich opfert und die Sünden der Menschen auf sich nimmt. Im Hebräerbrief Kapitel 9 heißt es dazu, Jesus Christus ist ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Der Apostel Paulus sieht sich als Verkündiger dieser wunderbaren Botschaft, die alles andere zuvor Dagewesene in den Schatten stellt. Einige der alttestamentlichen Propheten haben es übrigens vorausgesehen, dass die Opfergaben, die zur Stiftshütte und später zum Tempel gebracht wurden, nur eine Art Zwischenlösung sind. Gottes Wunsch, den Menschen ihre Übertretungen zu vergeben, spielt ebenfalls eine große Rolle. So heißt es beim Propheten Micha, wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und zum Propheten Hesekiel sprach Gott, so wahr ich lebe, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Wenden wir uns nun wieder unserem Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief zu. In Kapitel 3 geht es ab Vers 14 weiterhin um die Israeliten und um Mose, der sein Angesicht verhüllt hat, damit, so jedenfalls Paulus, sie nicht sehen konnten, das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Weiter schreibt Paulus, aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Soweit die Verse 14 bis 16. Paulus, von Geburt an selbst ein Jude, erklärt hier also, warum das Verharren im alttestamentlichen Glauben aus seiner Sicht ein Fehler ist. Auch Jesus hat sich indirekt gegen dieses Verharren ausgesprochen, weil es doch Gottes Absicht ist, die Menschen endgültig aus ihrer Sündhaftigkeit zu befreien. Ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. In unserem Bibeltext komme ich nun zu Vers 17. Paulus schreibt, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Gemeint ist hier wohl die Freiheit von der Sünde, aber zugleich auch die Freiheit vom Gesetz. Und zwar in dem Sinne, dass es seine bedrohliche Funktion verliert, die darin besteht, die Menschen für Verstöße zur Rechenschaft zu ziehen. Um als Christ in dieser Freiheit leben zu können, braucht es den Heiligen Geist. Er bewirkt, dass ich das, was in der Bibel über den Kreuzestod Jesu steht und über die Auswirkungen, dass ich das zu einem Bestandteil meines Lebens mache. Auch Simon Petrus hat einmal darauf hingewiesen, dass das Alte und das Neue Testament untrennbar zusammenhängen, dass aber ein Verharren im Alten Testament von Gott offenbar nicht gewollt ist. In der Apostelgeschichte Kapitel 10 wird Petrus mit den Worten zitiert, von Christus bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Und weiter wird berichtet, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Der Heilige Geist ist also dafür zuständig, dass es nicht bei einem bloßen Fürwahrhalten bleibt, sondern dass die Botschaft von der Vergebung der Sünden auch ins eigene Herz rutscht. Von Petrus wieder zurück zu Paulus und damit zum letzten Vers unseres Bibeltextes aus dem 2. Korintherbrief. Dort schreibt Paulus, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Schon zum zweiten Mal wird hier betont, dass Jesus, der Herr, der Geist ist. Eine schwierige Formulierung. Deshalb ist in anderen Bibelübersetzungen einfach vom Geist des Herrn die Rede. Die Aussage, der Herr ist der Geist, weist im Grunde auf die Dreieinigkeit Gottes hin. Demnach besteht kein wirklicher Unterschied darin, ob man vom Wirken des Heiligen Geistes, vom Wirken des Geistes des Herrn oder kurz vom Wirken Jesu spricht. Auf jeden Fall bewirkt dieser Geist in den Christen, dass sie erkennen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, dass er für jeden Einzelnen von ihnen gestorben ist, um von der Sünde zu befreien. Das ist gemeint mit dem Halbsatz, wir schauen alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Allerdings, so schränkt Paulus ein, wir schauen ihn wie in einem Spiegel. Nun muss man wissen, dass ein Spiegel zur Zeit des Apostels Paulus aus einem blank polierten Stück Metall bestand. Das Spiegelbild war also bei weitem nicht so klar wie bei einem heutigen Spiegel. Demzufolge will Paulus zum Ausdruck bringen, dass Christen sozusagen ihren Blick auf Jesus richten und ihn stets, mehr oder weniger klar, vor Augen haben. Einen wirklich ungetrübten Blick auf ihn haben sie aber noch nicht. Den werden sie erst dann bekommen, wenn Jesus sie eines Tages zu sich holt. Mir wurde einmal die Geschichte von einem alten Mann erzählt, der schon lange krank war und dessen Leben offensichtlich zu Ende ging. Sein Arzt machte daraus auch kein Geheimnis, sondern sagte ihm offen, dass es wohl bald mit ihm vorbei sei. Da kam ein Freund zu Besuch und sagte mit getragener Stimme zu dem Kranken, »Mir wurde gesagt, dass du nicht mehr lange unter uns sein wirst. Ich hoffe, dass du wenigstens einen Blick von unserem Herrn und Erlöser erhaschen wirst, wenn du durch das Tal des Todes schreitest.« »Einen Blick erhaschen«, brummte der Alte, »damit musste ich mich über 40 Jahre zufrieden geben, seit ich eben zum Glauben gekommen bin. Jetzt wird es Zeit, dass ich ihn endlich von Angesicht zu Angesicht sehe.« Mit der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« erreichen wir das 4. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Da geht es weiterhin um die überschwängliche Herrlichkeit, mit der Paulus seinen Dienst als Apostel in Verbindung bringt. Aber auch das Leiden für Christus wird thematisiert. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.